Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Herzlich willkommen zu Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Wir sprechen heute über ein Verbrechen, das Nürnberg und vor allem die Menschen im Stadtteil Johannes tagelang in Angst und Schrecken versetzt hat. Es war ein Donnerstagabend, der 13. Dezember 2018 im Winter. Und am Abend wird es ja schon viel früher dunkel zu dieser Zeit, im Grunde ja schon am Nachmittag. Und an diesem Abend, da war ein Mann unterwegs und der attackierte drei Frauen innerhalb von nur wenigen Stunden und auf offener Straße. Ich kann mich noch recht gut an die Geschichte erinnern. Ich habe nämlich am 14. Dezember Geburtstag und wollte mich am Abend im Café Fatal treffen mit Freunden und meiner Familie. Das ist ganz in der Gegend, in der Nähe um den Friedrich-Ebert-Platz. Und ich weiß noch genau, dass mein Freund mir damals quasi untersagt hat, alleine mit unserem Kind dahin zu laufen, weil er gesagt hat, nee, das machst du auf keinen Fall, da ist jemand unterwegs, der greift wahllos Leute an. Da habe ich Angst um euch und hat uns dann quasi abgeholt von zu Hause. Der wäre eigentlich aus der anderen Richtung direkt von der Arbeit gekommen. Und dann sind wir da zusammen hingegangen und hatten die ganze Zeit so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, was um der nächsten Ecke quasi wartet. Deswegen weiß ich das noch so genau.
Diese Folge wird präsentiert vom TV-Sender Crime & Investigation, dem einzigen True-Crime-Sender im deutschsprachigen TV. Dort erwarten euch rund um die Uhr spannende True-Crime-Formate. Wahre Fälle, echte Ermittler und spannende Polizeiarbeit in Dokus und Serien, größtenteils als deutsche TV-Premieren. Crime & Investigation könnt ihr über alle großen Pay-TV-Anbieter wie zum Beispiel Sky, Telekom oder Vodafone empfangen. Mehr Infos zum Sender und zum Programm findet ihr auf crime-investigation.de.
Zu dem Thema begrüße ich heute unsere Gerichtsreporterin Ulrike Lulf. Du hast damals für nordbayern.de und die Nürnberger Nachrichten über die Angriffe berichtet und du hast den Täter auch im Gerichtssaal erlebt. Was ist denn das für ein Mensch?
Ja, hi Franziska, schön, dass wir heute wieder miteinander sprechen.
Finde ich auch.
Ja, und wir sprechen heute über den Herrn G. Du hast ja mit einer sehr persönlichen Erinnerung eingeleitet, die tatsächlich Gänsehaut verursachen kann. Herr G., der Messerstecher von St. Johannes, so haben wir ihn damals ja alle genannt, sitzt also so knappes Jahr nach der Tat am 19. September 19 vor Gericht. Da ging der Strafprozess gegen ihn los und dieser Herr G. ist damals 39 Jahre alt, er ist muskulös gebaut. Die Haare sind ziemlich kurz, am Hals hat er eine ziemlich große Tätowierung. Er hat ein ziemliches Vorstrafenregister, 18 Einträge, saß bereits wegen Drogendelikten, Betrug, Beleidigung und Diebstahl im Gefängnis. Und auch von dem Sexualdelikt war die Rede, das ihm auch schon mal eine Verurteilung eingebracht hat. Auf den ersten Blick schaut er ziemlich robust aus, doch er ist sehr bleich und er schaut nie auf. Das fiel also so, Strafprozesse dauern ja viele Tage, startet er also immer nur zu Boden an jedem einzelnen Verhandlungstag. Und zum Prozessauftakt müssen Angeklagte also immer ihre Personalien angeben, ihre Adresse nennen, ihren Geburtsort und ihr Geburtsdatum. Da ist die Anklage, also die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, sind dann noch gar nicht verlesen. Und der Herr G. Presst da so schon eine Entschuldigung zwischen seinen Zähnen so hervor. Er sagt, es tut mir unheimlich leid. Dabei bleibt es dann. Er erhebt dann das Wort nicht mehr und starrt dann eben die restlichen Tage einfach nur zu Boden. Und am Ende wird er dann wegen versuchten Mordes in drei Fällen schuldig gesprochen.
Und dieses Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth hat der Bundesgerichtshof vor kurzem bestätigt. Auch die obersten Karlsruher Richter haben festgestellt, dass Herr G. zu seinem Motiv nichts gesagt hat. Für die betroffenen Frauen ist es ja nicht gerade leicht.
Allerdings, ganz genau. Und da können wir heute was ganz Erstaunliches unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen. Ich habe damals im Prozess eine der Frauen kennengelernt, die dieser Herr G. am allerschwersten verletzt hat. Eine sehr, sehr mutige Frau. Und für diesen Podcast konnte ich nochmal mit ihr sprechen. Wir nennen sie, um ihre Persönlichkeitsrechte zu wahren, Maria H. Sie heißt in Wirklichkeit ganz anders. Nochmal mit ihr sprechen können. Sie hat sich nämlich in diesem Podcast äußern wollen, weil sie trotz dieses Verbrechens, das ihr widerfahren ist, ihren Lebensmut nicht verloren hat und deshalb ihre Geschichte auch nochmal vor uns erzählen möchte. Sie hat sich damals als Nebenklägerin von Rechtsanwalt Maximilian Bär vertreten lassen, an dem Strafprozess teilgenommen, weil es ihr unheimlich wichtig war, den Täter zu sehen.
War mir wichtig, aber nicht als Genugtuung für mich, sondern ich wollte, dass der das niemand mehr antun kann. Also ich glaube, so jemand kann sowas immer wieder machen und es kann ganz anders hinausgehen als bei mir. Und darum war es für mich schon wichtig, dass er weggesperrt wird. Aber ob jetzt ins Gefängnis oder Psychiatrie, war mir egal. Für mich war mehr Genugtuung, ihm im Gericht gegenüber zu sitzen und zu sagen, hey, du hast mich nicht gebrochen, ich könnte dir in die Augen schauen, du mir nicht. Und das war für mich viel mehr Genugtuung, zu sagen, ich kann meine Frau stehen, du sitzt mir gegenüber und musst am Boden schauen und ich kann dich ohne Hass, ohne Trauer, ohne Angst einfach anschauen. Und das ist für mich, war so ein Stück weit Genugtuung.
Lass uns nochmal zu dem 13. Dezember zurückkehren. Wie hat HG den Tag verbracht und wie kam es zu den Taten?
Also unser HG stammt eigentlich aus Sachsen-Anhalt. Er hat damals in Berlin gelebt, ist wohnungsloser, arbeitslos und verlässt Berlin, weil er dort keine Zukunft mehr für sich gesehen hat. Kontakte nach Nürnberg hatte er schon und so ist er hierher gekommen. Er hat erst in Nürnberg in der Pension übernachtet, in einer Sozialpension und hat am Morgen des 13. Dezember 2018 in der Wärmestube noch ein Frühstück bekommen. Und dann ist er durch die Stadt geirrt. Wir haben die Situation, dass Überwachungskameras, die in Geschäften hängen, aber auch im öffentlichen Raum, diesen Spaziergang, diesen stundenlangen von diesem Tag in weiten Teilen aufgezeichnet haben. Und die Polizei hat dann später diese Bilder und diese Filme aneinander geschnitten, sodass wie ein Kinofilm entstanden ist, ohne Ton natürlich. Und diesen Film konnten sie dann die Ermittler im Gerichtssaal über eine Leinwand vorführen. An jenem Abend hat der HG dann die Frauen attackiert. Von den Taten gibt es keine Videos, aber der HG hat seine Angriffe ohne Umschweife zugegeben, vor Gericht jedoch nicht erklärt, warum er das getan hat.
Im Gespräch, da schildert das Opfer Maria H., wie sie diesen Abend in Erinnerung hat.
Also ich war mit anderen Müttern beim Essen, von den Tagesmüttern, und das ist alles irgendwie, ja, sollte so passieren. Normalerweise treffen sie die immer einmal im Jahr zum Frühstücken. An diesem Tag oder in diesem Jahr haben wir es Abend gemacht. Ich hatte eigentlich schon gar keine Lust mehr, aber wir waren neu bei der Tagesmutter, also geht man halt hin. Genau, und dann waren wir essen und ich bin einfach nur heimgelaufen. Und mehr habe ich nicht gemacht. Also ich bin heimgelaufen und dann kam er auf mich zu. Ich dachte mir nur, oh, vielleicht ein psychisch Kranker, weil ja auch da das Nordklinikum in der Nähe ist, weil er so einen ganz leeren, stieren Blick hatte, der mir auch ganz lang noch im Gedächtnis blieb. Oder wenn ich was von ihm im Kopf habe, dann diesen leeren Blick. Ja, und dann hat es schon wehtan. Und dann habe ich mir gedacht, oh, der hat mich mit dem Ellenbogen gerammt und hat mich noch umgedreht, weil ich mir dachte, was ist denn das für einer? Und dann habe ich hinten am Rücken das Messer gesehen, das er hinten am Rücken getragen hat. Und dann habe ich auf meine Hand geschaut und dann lag auf meiner Hand das Gyros. Ja, klingt hart, aber so war es. Also ich habe das Gyros, das ich davor gegessen habe, auf meiner Hand gesehen und mir gedacht, oh Scheiße, das ist nicht gut. Und habe dann meinen Mann geschrieben und habe geschrieben, Julian, komm schnell. Und dann bin ich gerannt und habe geschrien. Und dann habe ich eben Licht gesehen in dem Haus und da bin ich drauf los. Habe mich auf die Treppe gesetzt und dann waren schon viele Leute um mich rum. Ich weiß noch, mein Mann hat angerufen. Das Handy habe ich irgendwem gegeben. Ja, und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Also ich weiß auch davon noch sehr viel. Also ich weiß noch, dass Blaulicht kam und ich mich gefreut habe. Und dann waren es nur die Polizei. Also das ist ja auch gut, aber ich habe mich halt auf den Rettungswagen gefreut. Und die kamen und haben dann gesagt, oh shit, es ist heute schon die dritte. Und ich dachte mir, was? Wie die dritte. Ich weiß noch, dass ein Ersthelfer nach einem Messer verlangt hat, weil ich so ein Body anhatte, werde ich nie mehr ansehen. Und dann so, okay, Messer jetzt. Ich weiß im Notarztwagen noch, dass jemand gesagt hat, kein Puls mehr tastbar. Also ich weiß noch ganz viel so Kleinigkeiten, die im Kopf bleiben. Genau, also ja, man ist relativ lang da, Also so im Nachgang, wo ich dachte, okay, da hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Messerstich und ich habe ja doch viel Blut verloren, man ist irgendwann weg. Aber ich habe echt noch viel mitgekriegt. Auch im Krankenhaus, als der Arzt gesagt hat, er macht irgendwas an meinem Hals und ich immer dachte, warum am Hals? Der hat mich im Bauch gestochen, warum, was will der an meinem Hals? Also so völlig nicht greifbar. Für mich war aber auch immer klar, die geben mir was, ich schlafe ein und morgen wache ich auf und alles ist gut. Also ich hatte nie Angst in der Situation, keine Sekunde. Für mich war immer klar, es sind Leute da, die geben mir was, die spritzen mir was, keine Ahnung. Und dann schlafe ich und dann wache ich auf und alles ist wieder okay. Vielleicht sagen Mediziner, es ist der Schock. Ich bin trotzdem Diakonin, ich glaube an den Gott. Ich glaube, ja, er hat mir, ja, ich war nicht alleine. Ich bin bewacht worden, ich bin beschützt worden und in dem Moment hat mir das schon auch die Kraft gegeben. Und für mich war klar, ich muss auch keine Angst haben. Also ich muss keine Angst haben, ich schlafe ein und wach morgen auf. Warum, wie, so klar habe ich dann auch nicht mehr gedacht. Aber für mich so im Nachhinein war es schon, ja, beschützt gefühlt auf alle Fälle. Und darum hatte ich auch keine Angst. Es war so klar, es ist, ja, das war es noch nicht. Ich hatte in diesem Ganzen so viel Glück und konnte mich so auf mich konzentrieren, weil ich Freunde, Familie, Kollegen, Chefs hatte, die sich um alles andere kümmerten. Und darum konnte ich da so gestärkt und gesund auch wieder rausgehen. Und schon auch zu wissen, es ist auch jemand da, der auf mich aufpasst. Ich nenne es Gott, andere nennen es vielleicht anders. Mein Glaube hat mich da schon auch sehr durchgetragen. Also das ist, ja, ganz wichtig. Genau. Und immer klar zu sagen, oder für mich war ganz bald klar, ich muss mich nicht verstecken, weil ich habe nichts falsch gemacht. Es lag nicht an mir. Ich bin heimgelaufen. Der Typ kam auf mich zu, hat ohne Vorwarnung in meinen Bauch gestochen mit dem Messer. Aber ich habe nichts falsch gemacht. Es war nicht Sommer, ich habe einen kurzen Rock angehabt. Ja, ich habe ihn nicht angesprochen, ich habe einfach nichts gemacht. Und wenn man so die Opfer anschaut, dann sind wir drei auch ganz unterschiedlich, also so nach der Beschreibung her, dass man auch da sagen kann, es liegt nicht an meinen langen Haaren oder an der schwarzen Jacke oder an der roten Hose oder was auch immer. Es war einfach, ja, ich war halt zur falschen Zeit am falschen Ort. Und da nicht an sich selber zu zweifeln, sondern sagen, hey, das bin ich und das ist okay, das ist mir passiert, aber ich kann eigentlich nur gestärkt rausgehen, weil ich habe das geschafft.
Ja, die Maria H. ist die Frau, die Herr G. damals am schwersten verletzt hat. Als sie im Gerichtssaal saß, war sie 35 Jahre alt und sie war schwanger, als sie damals im Gerichtssaal sitzt, sichtbar schwanger. Sie und ihr Mann hatten schon einen kleinen Sohn, inzwischen haben die beiden zwei Kinder. Eine Familie, die trotz dieser ungeheuren Tat, die der Maria widerfahren ist, sehr glücklich ist. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir das an dieser Stelle unbedingt betonen. Es geht uns, Franziska und mir, jetzt nicht darum, dass wir der Maria H. eine Tapferkeitsmedaille verleihen oder sowas oder sagen, die Opfer von anderen Verbrechen, die weniger mutig an die Öffentlichkeit treten, zu vergleichen. Jedes Opfer, ob ein Mann oder eine Frau, reagiert einfach anders. Es gibt Geschädigte, die werden um Geld geprellt und die schaffen es nie wieder, einem anderen Menschen zu vertrauen. Es gibt Menschen, die erlebt haben, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden ist und so vollkommen traumatisiert sind, dass sie sich von dem Gedanken überhaupt nicht mehr erholen, dass jemand in ihren Sachen rumgewühlt hat. Und es gibt eben Menschen wie die Maria H., die fast verstorben wären, aber ihren Lebensmut nicht verloren haben. Nochmal, deshalb hat sie unbedingt bei diesem Podcast mitmachen wollen, weil sie mit ihrer Geschichte anderen Leuten Mut machen möchte. Und das hat auch der Rechtsanwalt Maximilian Bär, der sie vertreten hat, so noch nie erlebt.
Sie müssen sich das ja so vorstellen, wie immer, man hört etwas, man hat was in den Medien gelesen, wie das so ist mit großen Kriminalfällen und als Verteidiger oder als Opfervertreter, wenn man zum ersten Mal mit seinem Mandanten, mit seiner Mandantin in Kontakt tritt, ist es immer etwas Spannendes, weil man zum ersten Mal einen persönlichen Eindruck bekommt. Und wirklich, man geht ja mit einer gewissen Erwartungshaltung hin und ich war völlig von den Socken, wie gefasst, sortiert, selbstbewusst, überlegt ich mit meiner Mandantin sofort ins Gespräch kam. Und das hat mich einfach fasziniert, weil von Anfang an spürbar war, seit unserem ersten Gespräch, bei uns stimmte sofort das Miteinander, die Harmonie auch zwischen dem Mandanten und dem Anwalt, was doch wichtig ist. Und ich habe sofort den Eindruck gehabt, hier hat jemand auch eine Botschaft. Ja. Sie ist nicht einfach nur ein Opfer, sie möchte nicht behandelt werden als in einer Rolle im Strafsystem oder Strafjustizsystem, sondern sie hat eine Botschaft gehabt, die sie auch transportieren wollte. Sie wollte sich nicht einfach behandeln lassen und hat immer gesagt, ich kann nichts dafür, das ist meine Geschichte, ich möchte das zu meiner Geschichte auch machen, um das verarbeiten zu können. Und da war mir klar, dass das schon eine ganz besondere Beziehung dann zwischen Anwalt, Mandant und sicherlich auch in einem ganz besonderen Fall ist.
Wie gesagt, heute hat die Maria H. mit ihrem Mann zwei kleine Kinder. Aber damals, zu dem Zeitpunkt des Überfalls, sie wurde nach dem Überfall erst schwanger. Da hatte sie halt schon gewusst, dass diese Tat, der Messerstich in ihren Bauch, Spuren hinterlassen hat. Und die große Frage war, als sie schwanger wurde, wie das Narbengewebe auf ihren wachsenden Bauch reagieren wird. Der Stich ging in den linken Oberbauch, ihr Magen und eine Dünndarmschlinge wurden durchtrennt und der Aufhängeapparat des Darms wurde zerschnitten. Das Messer von dem Herrn G. drang knapp neben einer Schlagader ein. So hat es der Rechtsmediziner damals im Gerichtssaal erläutert.
Das sind sehr schwere Verletzungen und Maria H. überlebte nur dank einer Notoperation.
Genau. Und so kann man es total gut nachvollziehen, dass es für sie eben keine leichte Entscheidung war, sich in den Gerichtssaal zu setzen und diesem Mann, der ihr das angetan hat, auch tatsächlich zu begegnen.
Ja, es war nicht von Anfang an klar. Also für mich war eher klar am Anfang, ich weiß noch diesen Blick, aber ich weiß nicht mehr, wie der Mann ausschaut und ich will ihn auch nicht sehen. Ich möchte ihn nicht sehen, ich möchte kein Bild von ihm sehen, habe auch meinen Mann gebeten, wenn da in der Zeitung was ist. Ich habe Gott sei Dank keine Erinnerung und ich möchte einfach diesen Mann nicht mehr begegnen, habe auch mit dem Herrn Bär besprochen, wie es laufen kann, damit ich ihn nicht sehen muss, also ob ich da rein muss als Zeugin. Und das ist gar nicht so einfach, wenn ich das nur in Erinnerung habe, dass man wirklich sagt, ich möchte ihn nicht begegnen, weil ich keine Jugendliche mehr bin, was für Kriterien da auch noch alles reinspielen. Genau, und dann war es aber so, dass ich in Therapie bin und bin da mal heimgelaufen und bin dann blöderweise oder auch glücklicherweise mittlerweile an meiner eigenen Tatortrekonstruktion vorbeigelaufen. Also die haben meine Tat gespielt, wo ich davor auch mit dem Herrn Bär gekämpft habe, dass ich da nicht mitmachen muss. Und das war so ganz komisch, weil ich bin da vorbeigelaufen und irgendwie wollte ich dabei sein, weil die spielen meine Geschichte. Aber auf der anderen Seite bin ich von den Blicken von den Polizisten ja auch weitergeschickt worden, weil die wussten ja jetzt auch nicht, dass ich das bin. Und es war ganz skurril und in dem Moment war mir klar, nee, das ist meine Geschichte. Ich möchte da handeln und wenn ich da nicht mit vor Gericht gehe und mich dem nicht stelle, das kann ich nie mehr rückgängig machen. Ich kann mich mit meiner Therapeutin gut darauf vorbereiten, ich kann das gut nachbearbeiten. Wenn ich es aber nicht mache, nach einem halben Jahr dann feststelle, ich möchte ihn doch sehen und ich hätte noch Fragen oder, das kann ich nicht mehr nachholen. Und dann war mir klar, okay, nee, ich mache das. Und dann habe ich wirklich jeden Verhandlungstag mitgemacht und das war ganz wichtig für mich. Und ich habe auch diese 3000 Seiten, glaube ich, waren es Akten, gelesen. Also ich war im Bett gelegen und habe das verschlungen, weil ich es einfach wissen wollte, so meine Sachen. Wer waren meine Ersthelfer? Was ist mit mir passiert? Meine Therapeutin hat auch gesagt, mal schauen, ob ich überhaupt noch Traumatherapie brauche, weil diese Verhandlung und dieses Lesen schon ganz viel Therapie für mich war. Und ich in der Verhandlung auch erst gemerkt habe, okay, wie krass das war. Also mir war vieles auch wirklich nicht bewusst. Ich habe erst mitgekriegt, als der Arzt, der mich operiert hat, gesagt hat, ich habe 3 Liter Blut verloren oder 3 Liter Blut gebraucht, war aber okay, krass. Oder es war eben ganz lang nicht klar, ob ich wieder aufwache. Also für mich war das ja immer klar, aber für alle anderen, selbst für den Operateur nicht. Oder der dann gesagt hat, und als es klar war, ich wache wieder auf, war noch lange nicht klar, ob ich nicht schwerst behindert aufwache. Und dachte, okay, krass. Mit Folgeschäden dachte ich immer, die reden von, oh, vielleicht keine Kinder mehr kriegen oder keine Ahnung, irgendwelche Bauch-OPs nochmal, aber schwerst behindert? Also so lange hatte ich auch schon wirklich keinen Sauerstoff mehr. Also ich war schon weiter weg, als ich jemals dachte. Und das waren ganz ja, emotionale Momente, wo man sagt, okay, das ist schon auch gut, das schon nochmal so richtig mitzuerleben. Auch um meinen Mann in manchen Sachen besser zu verstehen oder auch mein Umfeld, für die das klarer war, als es für mich war. Ja, und so die Verhandlung, wie gerade schon gesagt, das war einfach schon eine Genugtuung, ihm zu zeigen und auch der Welt zu zeigen, ich lasse mich nicht unterkriegen. Es passiert was Schlimmes, aber es gibt Hilfen und man muss sich nicht brechen lassen. Und man kann da mit Mut nach vorne schauen und ja, es kann alles auch wieder gut werden. Und ja, also so ein Zeichen oder zu sagen, die Geschichte gehört zu mir oder ist ein Teil von mir, das war mir schon im Krankenhaus eigentlich klar. Also ich bin im Krankenhaus irgendwann von der Dusche ausgestiegen und habe meine Narbe angeschaut und für mich war klar, okay, diese Narbe, die werde ich haben. Möchte ich auch haben. Also was heißt möchte ich? Ich könnte es mal operieren lassen, möchte ich aber nicht, weil das ist meine Geschichte. Und ja, das hat er mir zugeführt, aber damit lebe ich und es ist nichts, um sich zu verstecken und habe dann eine Bekannte oder eine Freundin angerufen, die Fotografin ist und habe das dann einfach wirklich noch relativ frisch nach 4 Wochen fotografieren lassen und bin auch auf diese Bilder ultra stolz, weil ich denke, ja, er konnte mich so schwer verletzen, dass es knapp ist, überhaupt noch zu leben, aber er kann mir mein Leben nicht zerstören, absolut nicht. Und ich lebe mit diesen Narben und bin stolz drauf und selbst mit solchen Narben kann man noch schöne Bilder machen. Und ja, das ist echt gut, so das auch sagen zu können. Aber um das auch so zu sagen, war schon auch die Verhandlung wichtig, einfach schon ihm auch ins Gesicht zu schauen und zu sagen, okay, nee, nicht du, nicht du, also du schaffst es nicht.
Eine Tatrekonstruktion als Schauspiel auf der Straße und die nichtsahnende Maria H. läuft vorbei. Man muss ja wirklich kein Psychologe sein und man muss auch nicht besonders sensibel sein, um sich vorzustellen, wie bizarr die Situation war.
Eine Tatrekonstruktion wird von der Polizei ganz gerne gemacht, um ein Ermittlungsergebnis, denke ich, auch so aufzuarbeiten, um es dann anschaulich im Prozess präsentieren zu können. Man muss sich das so vorstellen, das wird Polizeibeamten die Tat, so wie der Ermittlungsstand dann ist, nachgestellt wird. Das heißt, in der Hauptverhandlung es für alle auch sichtbar ist, wie die Tat nacheinander ablief. Und das macht schlicht und ergreifend für alle Verfahrensbeteiligte deutlich anschaulicher, wie wenn einfach nur ein Polizeibeamter, was er natürlich auch macht, aber wenn er einfach nur erzählt, was ist jetzt das Ergebnis der Ermittlungen gewesen.
Und wir haben es schon gesagt, insgesamt fielen an diesem Abend 3 Frauen diesem Herrn G. zum Opfer. Du hast im Gerichtssaal auch die beiden anderen Frauen gesehen und gehört.
Ja, um 19.20 Uhr. Hatte Herr G. eine 56-Jährige überfallen, eine Arzthelferin. Die hatte damals gerade Feierabend gemacht und wir sind räumlich, du hast ja vorhin schon vom Café Fatal berichtet und deiner eigenen Erinnerung, in der Nähe vom Johannisfriedhof in der Nürnberger Nordstadt. Und da wartet die Frau auf den Bus. Der Abend ist total kalt, der Bus verspätet sich und sie beschließt dann, so hat sie es dann damals im Zeugenstand auch geschildert, was für ihre Gesundheit zu tun. Und läuft eine Haltestelle voraus. Da kommt ihr Mann entgegen. Wir wissen jetzt heute, das war der Herr G. Und sie erzählt, dass sie sich dann erinnert, dass er blitzschnell mit seiner rechten Hand an ihren Oberkörper hinfasst. Sie spürt dann einen entsetzlichen Schlag und vermutet erst einen Elektroschocker. Im Gerichtssaal hat sie dann gesagt, sie hat es damals irgendwie für einen Witz gehalten. Die Frau öffnet ihren Mantel und darunter hat sie noch die weiße Arbeitskleidung an und die verfärbt sich total rot. Ein Passant beobachtet das, wählt den Notruf sofort und auch sie lag 5 Tage im Krankenhaus und auch sie hat eine Notoperation gebraucht. Herr G. hat auch sie nicht gekannt, genauso wie die Maria H. Die Frau war ein Zufallsopfer, wie die beiden anderen Frauen danach auch. Um 22.40 Uhr, der G. läuft weiter, trifft er dann auf sein zweites Opfer ein paar Straßen weiter. Ihr sticht er in den Rücken. Diese Frau, eine Apothekerin, 26 Jahre alt damals, kam gerade von einer Weihnachtsfeier aus dem Lokal raus. Und die ist gar nicht weit von ihrer Haustür entfernt und hat schon gemerkt, dass ihr da jemand auf der Schliche ist, ihr da folgt. Das ist ja eine Situation, die kennen viele Frauen, dass abends im Dunkeln man glaubt, man hört Schritte und da ist einem jemand auf den Fersen und in dieser Situation ist die. Dann kramt sie in ihrer Handtasche schon mal nach dem Schlüssel, aber ist zu spät. Der Herr G. sticht ihr in den Rücken. Auch sie musste damals eine Woche ins Krankenhaus und hat wochenlang nicht mehr arbeiten können. Und fast ein Jahr später, am 19. Oktober 19, wird der G. dann schuldig gesprochen. Mordversuch in 3 Fällen, so war das Urteil. Und dafür hat er lebenslang bekommen.
Lebenslang ist ja die einzige Strafe, die beim Mord möglich ist. Aber hier ist zumindest keine Frau gestorben. Erklär doch mal, was das genau heißt.
Ja, also wir wissen ja, dass das Strafgesetzbuch vor Mord eben nur eine einzige Strafe vorsieht, nämlich lebenslang. Die einzige Alternative wäre ein Freispruch, also hopp oder top. Aber grundsätzlich sieht das Gesetz, das muss man wissen, für einen Mordversuch dieselbe Strafe vor wie für einen vollendeten Mord, also ebenfalls lebenslang. Allerdings wird, es kommt eben auf die Umstände an, in aller Regel von einer lebenslangen Strafe abgesehen. Nach 15 Jahren kann die Verbüßung von der restlichen Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Und dies wird aber von den Strafvollstreckungskammern immer erst geprüft. Das wird natürlich statistisch alles erfasst, wie lang tatsächlich die Gefangenen dann einsitzen. Und in Bayern verbüßen die Mörder und die Totschläger ihre Strafen in Straubing. Da ist ein richtiges Hochsicherheitsgefängnis. Und im Durchschnitt sitzt da ein Mörder fast 22 Jahre hinter Gittern. Und wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, also wenn mehrere Mordmerkmale bei einem Mord verwirklicht werden von dem Täter, sind es in aller Regel 23 bis 25 Jahre.
Rechtsanwalt Max Beer konnte uns auch noch mal einen guten Eindruck davon geben, wie er den Angeklagten im Vergleich vor allem zu den Opfern vor Gericht erlebt hat.
Ja, für mich war der Angeklagte das direkte Gegenteil von meiner Mandantin und auch das Gegenteil oder stellte so einen Gegenpol dar zu den anderen Opfern. Reine Zufallsopfer, aber alle waren es Frauen und es waren allesamt starke Persönlichkeiten, starke Frauen, die in ihren Zeugenaussagen wirklich einen Gegenpol gebildet haben zu dem Angeklagten. Der Angeklagte hat im Prozess so gut wie nicht gesprochen, hat durch seinen Verteidiger eine geständige Einlassung oder teilgeständige Einlassung vortragen lassen und hat dann darauf verwiesen, dass er ja bei der Kriminalpolizei vernommen wurde und dass man sich ja das Video anschauen könne. So hat der Anwalt das dann für ihn formuliert. Und in dem Video hat man jemanden erlebt, so war meine Auffassung, der vor allem auch mit einer gehörigen Portion Selbstmitleid beteuert hat, dass ihm das alles sehr leid tat, der immer wieder während der Aufzeichnung und während der beschuldigten Vernehmung in Tränen ausgebrochen ist und fast schon in sich zusammengebrochen ist und immer wieder fast schon getröstet wurde von den vernehmenden Beamten, auch eine durchaus ungewöhnliche Situation, und der auch wortreich beteuert hat, dass er sich das alles nicht erklären könne und es ihm auch leid tue. Das war das, was man über eine Stunde Beschuldigtenvernehmung, die man dann vorher aufgezeichnet hatte und die man dann im Prozess angesehen hat. Die Möglichkeit, das aufzuzeichnen, die gab es zu dem Zeitpunkt im Gesetz. Inzwischen ist es auch so, dass es zwingend aufzuzeichnen ist, wenn es um vorsätzliche Tötungsdelikte geht. Der Hintergrund ist, dass die Strafprozessordnung einfach verhindern möchte, dass man eine Beschuldigtenvernehmung nur auf dem Papier hat und Fragen Belehrungen, die dort passieren, einfach nur liest oder vielleicht nur als Satzbausteine da drauf gedruckt werden auf das Papier und sich kein reales Abbild dieser Vernehmungssituation ergibt. Das wird gewissermaßen dadurch verhindert, dass man einen Einblick bekommt, wie wurden die Fragen gestellt, wie wurde belehrt, was wurde gesagt, wie war da eine Pause, ist man rausgegangen, wie war die Tonlage. Das vermittelt natürlich ein ganz anderes Bild der Beschuldigtenvernehmung und ist für alle Verfahrensbeteiligte von großem Wert, das zu wissen und das mitzuerleben. So war es auch hier in der Verhandlung, konnten wir uns dann ein Bild machen, wie ja, der Angeklagte sich da verhalten hat.
Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich die Szenerie im Gerichtssaal gut vorstellen können. Der Sitzungssaal war damals komplett abgedunkelt. Es war eine große Leinwand aufgebaut und dort wurde die Aussage vorgespielt. Und diese Vernehmung hatte der Herr G. damals übrigens selbst gebeten. Er war nämlich als Tatverdächtiger schon einige Wochen in U-Haft, als er sich über seinen Anwalt an die Mordkommission gewendet hat. Jetzt sitzt er hier in dem Verhörzimmer, also in der Videoaufzeichnung. Es ist Vernehmung, er trägt seine Gefängniskleidung und zwei Beamte befragen ihn. Drei sitzen in den Räumen vom Kommissariat 11 in Nürnberg, Verhörzimmer mit einem grauen Fußboden. Die Büromöbel sind auch weiß und grau. Also sieht ein bisschen aus wie im TV-Tatort, recht trostlos im Grunde. Der G ist also im Großformat zu sehen, wie in einem Kinofilm auf der Leinwand. Und gleichzeitig sitzt er ja als Angeklagter im Gericht und konnte als Zuschauer seiner eigenen Vernehmung folgen. Ich sage jetzt konnte, weil tatsächlich, ich habe es ja eingangs schon gesagt, der starrte nur zu Boden. Also der sah auch da überhaupt nicht hin, während diese Dokumentation mit seinem Geständnis gelaufen ist. Und am Ende, es ist ja, was uns alle am meisten interessiert, warum es zu einer Tat gekommen ist, hat das Publikum überhaupt nichts gehört. Gestammelte Entschuldigungen und Erklärungen, dass er halt diese Angriffe selbst nicht erklären kann. Also er hat viel erzählt, aber im Grunde nichts gesagt. Die Polizisten fragen ihn in dieser Vernehmung immer wieder, wie es ihm eigentlich geht und ob er sich in der Lage fühlt, weiterzureden. Und die Polizisten, die geben sich da wirklich redliche Mühe, bieten ihm Wasser an und Toilettenpause und alles Mögliche. Und der G jammert und schluchzt und dann halten sie ihm Taschentücher hin. Das ist alles schon ziemlich bizarr anzuschauen. Im Publikum haben damals, also im Gerichtssaal, auch einige ganz schön durchgeschnauft. Aber wichtig ist an der Stelle zu wissen, es geht nicht darum, dass die Polizisten den Herrn G. jetzt besonders mit Samthandschuhen anfassen wollten. Sie wollen natürlich in dieser Vernehmungssituation Vertrauen herstellen und hoffen, dass der Beschuldigte dann plaudert.
Da muss man ja auch wirklich mal durchschnaufen, ganz ehrlich. Das ist doch einfach nur Glück gewesen, dass am Ende die Rede von drei Mordversuchen war und nicht von drei Morden.
Also der Angeklagte ist zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das war letztlich alles andere als selbstverständlich. Denn wenn das Gericht feststellt, dass es sich hier um einen Mord handelt, dann ist vom Gesetz her die automatische Folge erstmal lebenslange Freiheitsstrafe. Jetzt haben wir hier einen Versuch. Der Versuch räumt dem Gericht die Möglichkeit ein, den Strafrahmen zu verschieben, die Strafe zu mildern. Jetzt muss das Gericht sich jeden einzelnen Fall, den wir hier vorliegend haben, ganz genau anschauen, was es auch gemacht hat, und dann ganz genau unterschiedliche Gesichtspunkte gewichten und dann auch ganz genau begründen, warum es mildert oder nicht mildert. Und hier haben wir eigentlich ein Anführungszeichen Paradebeispiel, wie das ein Gericht vorbildlich gemacht hat, eben die einzelnen Fälle schön separat angeguckt und gesagt, was spricht jetzt in jedem einzelnen Fall auch für und gegen einen Angeklagten? Wie ist in jedem einzelnen Fall das Strafmaß? Und da ist festzustellen, dass letztlich das Gericht im Fall, der jetzt meine Mandantin betraf oder betrifft, dazu gekommen ist zu sagen, hier mildern wir diese lebenslängliche Freiheitsstrafe nicht. Und das aus Gründen. Man sah natürlich, dass es nicht zu einer Vollendung, wie die Juristen sagen, der Tathandlung gekommen ist, weil glücklicherweise meine Mandantin eben noch lebt. Dann muss man sich aber anschauen, warum lebt sie denn noch? Hat denn der Angeklagte, der Verurteilte jetzt, irgendetwas dafür getan? Und wie war denn die Tatausführung als solches? Und hier hat das Gericht festgestellt, dass die Tatausführung mit so einer Brutalität ausgeführt wurde und dieser Stich mit einer solchen Wucht geführt wurde, dass man davon ausgegangen ist, dass er mit Absicht meine Mandantin töten wollte. Und dass es letztlich überhaupt nicht ihm zugute kam, sondern nur einem glücklichen Umstand, dass meine Mandantin noch lebt. Und dann hat das Gericht eben gesagt, also nur mal jetzt kurz zusammengefasst, aus diesen vielen Gründen ist es einfach nicht in Ordnung, wenn wir sagen, hier gibt's weniger als eine lebenslange Freiheitsstrafe. Und das ist letztlich genau die Aufgabe oder die Herausforderung des Gerichts in diesem Fall gewesen, jeden einzelnen Fall anzugucken. Gerade wo wir ein Einlassungsverhalten des Angeklagten hatten, wo er gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe überhaupt kein Motiv, ich kann es mir nicht erklären, es tut mir alles so leid. Ja, da ist es für das Gericht natürlich besonders schwierig, aus den anderen objektiven Gesichtspunkten Folgerungen zu ziehen oder Schlussfolgerungen zu ziehen, warum oder wie, was ging jetzt wirklich in diesem Menschen vor, als er die Tat begangen hat. Und bei meiner Mandantin war es doch eindeutig, die Wucht war so stark, das haben uns die Ärzte und die Gerichtsmediziner bestätigt, die Verletzungen waren so drastisch, es war wirklich nur einem glücklichen Umstand geschuldet, dass sie überhaupt noch lebt. Und es war mucksmäuschenstill, als der behandelnde Operateur, der Oberarzt, in der Hauptverhandlung geschildert hat. Und das war für mich auch gar nicht zu erwarten, weil ich habe natürlich alles vorher gelesen, wir haben es besprochen, die Schilderung meiner Mandantin hörte aber natürlich an ihrem eigenen Erleben auf. Der objektive Bericht dieses Arztes in der Akte, der las sich auch schon dramatisch. Aber was der erzählt hat, das hat jeden in diesem Raum sowas von berührt und auch wirklich, er war selbst trotzdem für einen Arzt, also so wie ich mir einen Arzt eben vorstelle oder wie ich viele Ärzte erlebt habe, sehr bewegt. Ja, er war nicht emotional, sondern für einen Fachmann sehr bewegt, dass er sagte, er stieg ins Auto, er wurde nachts angerufen, er stieg ins Auto, er bekam, während meine Mandantin für den OP vorbereitet wurde, quasi live mitgeteilt, was macht man jetzt, wie sieht das Verletzungsbild aus, wie sind die Verletzungsfolgen der vorläufigen Einschätzung nach, und dann sitzt dieser Arzt, der Bereitschaft hat, im Auto und hört sich das gerade an über Telefon, und er hat uns geschildert in der Hauptverhandlung, dass er in diesem Moment dachte, ihm wird jetzt heute Abend das passieren, was der Horror für jeden Arzt ist, für jeden Operateur ist, nämlich dass der Mensch, den er jetzt zu retten hat, den er zu operieren hat, dass er ihm unter seinen Händen wegstirbt. Das hat dieser Arzt so plastisch geschildert, dass es wirklich mucksmäuschenstill war, und also mir ging es so, dass ich wirklich Gänsehaut hatte, als er das geschildert hat. Und das war ein ganz entscheidender Punkt, der auch dem Gericht klar gemacht hat, auch in der Urteilsbegründung auch nochmal klar herausgehoben wurde, wie knapp meine Mandantin dem Tod entronnen ist und dass der Angeklagte dafür überhaupt nichts getan hat, dass sie überlebt, sondern eigentlich alles dafür getan hatte, dass sie stirbt. Und das gab letztlich den Ausschlag für die lebenslange Freiheitsstrafe.
Lass uns nochmal zurückerinnern an diesen 13. Dezember 2018. Das war ein Donnerstag. In der Stadt herrschte damals helle Aufregung nach den Taten. Mehr als 200 Hinweise gingen an dem Wochenende bei der Polizei ein. Am Freitag, am 14. Dezember und am Samstag, am 15. Dezember, da stocherten in St. Johannes Polizisten mit Stöcken im Boden von Grünanlagen und durchsuchten den Johannesfriedhof. Ein Hubschrauber kreiste und Diensthundeführer waren auch im Einsatz.
Ja, und von diesen ganzen Fahndungsarbeiten bekam die Maria H. natürlich nichts mit. Also sie liegt im Nordklinikum und die Ärzte ringen um ihr Leben. Der Ministerpräsident Söder hat ihr damals übrigens Blumen schicken lassen und einen Fresskorb mit Weißwürsten. Und auch der Innenminister, der Joachim Herrmann, hat seinen Besuch angeboten und einen Brief geschickt. Die Maria H. hat abgelehnt. Nach dem Täter wird immer noch gefahndet zu dem Zeitpunkt. Was natürlich keiner ahnt und auch gar nicht ahnen konnte. Der G hat sich ausgerechnet im Keller von dem Nordklinikum, also vom Krankenhaus, versteckt und hat dort zwei Nächte geschlafen, während die Ärzte um das Leben von der Maria H. ringen. Und vor ihrem Krankenzimmer, man wusste ja noch gar nicht, wer der Täter ist und welche Motive der hat, saßen damals zwei Polizisten und hielten Wache.
Und in der Öffentlichkeit, da schlugen die Wogen hoch. So ist auch zu erklären, dass viele erwartet hatten, dass G zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und die anschließende Sicherungsverwahrung verhängt wird. Er also am Ende seiner Freiheitsstrafe unbefristet eingesperrt wird. Warum ist es eigentlich nicht passiert?
Warum jetzt hier Sicherungsverwahrung nicht? Eine Sicherungsverwahrung ist etwas, was auf die Strafe draufkommt. In Deutschland gibt es Strafen und es gibt Maßregeln der Besserung und Sicherung. Eine Maßregel ist die Sicherungsverwahrung. Die ist nicht an die Schuld gekoppelt, sondern die hängt von einer Gefährlichkeitsprognose ab. Ja, und die Sicherungsverwahrung operiert dann mit dem Begriff des Hanges schwere Straftaten. Das von dem Angeklagten oder von dem Verurteilten müssten auch in Zukunft, selbst wenn er die Strafe verbüßt hat, weiterhin schwere Straftaten zu erwarten sein. Da muss man eine umfassende Abwägung durchführen und muss sich genau angucken, wie sieht das Vorleben aus. Und diese Vorstrafen, die der Angeklagte hier mitgebracht hat, die hat das Gericht sich ganz genau angeguckt. nicht nur die Art der Verurteilung, sondern auch die Sachverhalte, die diesen Verurteilungen zugrunde lagen, und kam eben zu dem Ergebnis, dass allein aus diesen Straftaten, die allesamt der mittleren Kriminalität mehr oder weniger zugeordnet waren, und aus der psychischen Verfassung sich keine Prognose ableiten lässt, dass der Mensch in Zukunft noch die Gefahr in sich birgt, auch nach Verbüßung seiner Strafe, die Gefahr in sich birgt, schwere Straftaten zu verüben, die das Leib und das Leben anderer Menschen massiv beeinträchtigen. Und diese Prognose hat das Gericht nicht treffen können und hat deswegen die Sicherungsverwahrung nicht angeordnet.
Übrigens, für die Maria H. selbst und ihre Familie hat diese Frage kaum eine Rolle gespielt. Ihr Leben geht weiter und sie betont ja immer wieder, dass sie voller Lebensmut ist.
Also ich war schwanger, das Resultat hängt gerade an mir, das ist 3 Monate alt und ich bin ultra stolz, dass er da ist. Also das ist natürlich Leben und das Leben geht weiter und ich trage oder sage das manchmal auch zu meinen Narben, wenn ich da nochmal zurückgehe. Es ist ja so eine kleine, wo das Messer drin war und sie haben mich mal ganz aufgeschnitten, um mich zu operieren. Und dieses kleine ist der Tod, weil da war das Messer und die große Narbe ist das Leben. Das zeigt, also so nenne ich meine Narben, weil es sehr bildlich ist für mich. Und das Leben ist das Große, das Schöne. Meine Kinder, also auch mein großer Sohn, der sagt, oder der meine Narben kennt, aber der kennt halt auch die Narbe vom Kaiserschnitt, wo ich sage, ja, da bist du rausgekommen. Also es ist ja auch Leben und das ist einfach schön. Und ich werde auch vom Kleinen da kein Geheimnis draus machen. Also auch der Große weiß, ja, ich bin da verletzt worden bei der kleinen Narbe. Die große Narbe, da hat mich der Arzt gesund gemacht. Und ja, wir feiern unsere Familie, wir feiern unser Leben. Wir genießen unser Zusammensein. Ich glaube, die Kinder dürfen mal genießen, dass ich in manchen Sachen geduldiger bin oder einfach leichter vielleicht mal drüber hinwegschauen kann, weil ich es halt weiß, wie es anstrengender ist oder weil ich einfach dankbar bin, dass ich das erleben darf. Natürlich bin ich auch dankbar, dass ich nach diesem Ganzen noch schwanger sein durfte. Also es war ja auch nicht selbstverständlich, ein bisschen blöder gestochen oder eine andere Stelle und mein zweiter Sohn wäre vielleicht nicht auf der Welt, weil das war's dann mit 2 Kindern.
Ja, mit diesen doch ermutigenden Worten von Maria H. beenden wir die Folge. Liebe Uli, vielen Dank, dass du heute da warst und uns die Geschichte erzählt hast.
Ich danke dir.
Vielen Dank natürlich auch an Rechtsanwalt Max Bär und vor allem an Maria H., dass sie so bereit war, uns hier im Podcast so offen ihre Geschichte zu erzählen. Bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Ansonsten wisst ihr, wo ihr uns hören könnt, über iTunes, über Spotify, über dieser und jeden anderen möglichen Podcast-Player. Wir freuen uns aufs nächste Mal, das aber erst am 21. August sein wird, denn so lange gehen wir in die Sommerpause und sind dann wieder mit frischen Folgen für euch da. Danke fürs Zuhören und bis dann.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.